Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
Draußen ist es kalt und grau, andere beschäftigen sich mit grünen Welten. 2027 findet die IGA, die internationale Gartenausstellung, im Ruhrgebiet statt. Um das zu ermöglichen, waren und sind ein Bewerbungsprozess, die Beteiligung diverser Akteure sowie die Jahre der Planung notwendig. Was hat es mit der IGA auf sich? Was verspricht man sich von der gemeinnützigen Aktion und warum lohnt sich der Aufwand? Darüber sprechen wir heute mit der Doppelspitze der IGA Metropole Ruhr 2027 GmbH. Und damit herzlich willkommen zu Episode 77, Grüner wird's nicht, was die IGA 2027 für das Ruhrgebiet bedeutet. Mein Name ist Roland Berlet, ich darf diesen Podcast heute moderieren. Mir gegenüber sitzen Nina Frense, Umweltdezernentin im RVR, und Horst Fischer, Geschäftsführer der IGA Metropole Ruhr 2027 GmbH. Frau Frense, Herr Fischer, herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich einmal vor und stellen Sie das Unternehmen kurz vor.
Ja, vielen Dank, Herr Berlet. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen und die IGA 2027 vorstellen. Ja, IGA, das heißt Internationale Gartenausstellung 2027, und die findet alle 10 Jahre in Deutschland statt und wird eben, wie man ja sieht, weil wir sind jetzt im Jahre Ende 21 auch mit einem langen Vorlauf geplant. Und das verhält sich deswegen so, weil es sich dabei eben vor allem um ein gewaltiges Infrastrukturprojekt handelt, denn wir entwickeln mit der Internationalen Gartenausstellung vor allem neue grüne Stadtquartiere und Landschaft hier im Ruhrgebiet und widmen uns auch der Neugestaltung von Industriebrachen, aber dazu kommen wir nachher sicherlich noch. So, das ist ja der Techniker, die das Handy selber anhat. Gut. Ja, und das Ganze wird dann natürlich gekrönt von einem großen Gartenfestival im Jahr 27, 6 Monate lang. Und jetzt können wir noch ein bisschen was dazu erzählen, wie quasi die Genese dieses Projekts ist, denn das Ganze hat schon wesentlich früher angefangen. 2016 haben wir uns beworben für die internationale Gartenausstellung. Das ist nämlich ein großer Bewerbungsprozess, haben wir eine Machbarkeitsstudie eingereicht. 2018 ist die dann bewilligt worden und 2019 haben wir die GmbH gegründet und jetzt haben sie gerade die beiden Geschäftsführer, ich im Nebenamt und neben mir Horst Fischer im Hauptamt, vor sich sitzen, sind also jetzt im zweiten ganzen Geschäftsjahr, Horst, ne, ist richtig, und insofern schon voll im Doing. Und so ein bisschen zu dem, sag ich mal, wie das ganze Projekt aufgebaut ist, kommen wir sicherlich noch später dazu, aber das vielleicht erstmal so als ersten Einstieg, um die Dimension des Projektes auch zu beschreiben. Wir sozusagen sind eben in der ganzen Region unterwegs. Das Projekt ist dezentral. Sonst sind ja Bundesgartenschauen und auch die letzte IGA in Berlin. Wann war die, Horst?
2017.
War nur an einem Standort. Aber wir sind hier eben an 3 eintrittspflichtigen Standorten und 2 weiteren Hauptstandorten und in der ganzen Region unterwegs. Aber dazu kommen wir bestimmt nachher nochmal.
Ja, Herr Fischer, 2 Jahre voll im Amt. Bitte stellen Sie sich kurz vor, vielleicht ein Kommentar zu den ersten 2 Jahren.
Ja, also mein Name ist Horst Fischer, ich bin gelernter Gärtner, studierter Landschaftsarchitekt und habe dann auch noch ein Assessorexamen gemacht für Landschaftspflege und Naturschutz bei der Bezirksregierung Arnsberg. Und ich komme eigentlich aus der Nähe von Kassel, aber das war mein erster Bezug zum Ruhrgebiet. Sie wissen, die Bezirksregierung Arnsberg ist unter anderem auch für Bochum zuständig und andere Teile, die östlichen Teile des Ruhrgebiets. Und da habe ich schon einmal das Ruhrgebiet schätzen lernen. Das war vor etwa 20 Jahren. Und ich war dann zuletzt, bevor ich ins Ruhrgebiet vor 8 Jahren gekommen bin, 10 Jahre bei der Stadt Oldenburg tätig. Unter anderem mit einem ganz tollen Projekt, nämlich der Horticultural Expo in Xi'an in China. Die dortigen Baumschulunternehmen hatten die Stadt angesprochen. Sie wollten sich dort präsentieren. Und da hat mich ein Virus infiziert, ein sehr positiver Virus in dem Fall, nämlich der Gartenschauvirus. Und ich habe mich dann vor 8 Jahren beworben, schon mit dem Fokus auf die internationale Gartenausstellung, und begleite das Projekt seit 8 Jahren zunächst beim Regionalverband Ruhr und jetzt seit 2 Jahren in der IGA-Gesellschaft.
Jetzt habe ich das bei Ihrem Werdegang gehört. Ist es denn eine Voraussetzung, einen grünen Daumen zu haben, um diesen Job zu machen?
Die Geschäftsführung einer solchen internationalen Gartenausstellung beinhaltet natürlich auch sehr viele technische und rechtliche Themenstellungen. Das hatte ich mir vorher in der Dimension nicht so richtig vorgestellt. Ich muss sehr viel momentan über Steuerrecht lernen, den Wirtschaftsplan erstellen und ähnliche Themen. Trotzdem ist es sehr gut und sehr wichtig, natürlich auch die gärtnerischen Themenstellungen zu beherrschen. Einer unserer Gesellschafter ist die Bundesgartenschaugesellschaft mit den entsprechenden Gartenbauverbänden, also den berufsständischen Organisationen im Gartenbau. Und um mit denen mit gleicher Sprache sprechen zu können, ist es schon sehr wichtig, auch gärtnerisches Wissen zu haben. Und später dann natürlich auch den Bau der entsprechenden Ausstellungsinhalte zu begleiten. Also wichtig ist meines Erachtens schon, ein Baumensch auch zu sein, ein Gartenbaumensch. Ja.
Ich glaube, wir sind, wenn ich das noch kurz beantworten, auch ergänzen darf, eine ganz gute Aufteilung. Horst Fischer ist ja tatsächlich, hat sogar mal Gartenbau gelernt, ne? Also Gärtner von und dann hinterher natürlich noch studiert. Ich bin von Haus aus Juristin und insofern sind wir in der Kombination, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und einen grünen Daumen habe ich über das Projekt auch entwickelt, muss ich sagen. Am Anfang, Horst lacht nicht, am Anfang war das bei mir zu Hause im Garten noch nicht ganz so weit gediehen, aber tatsächlich über diese Beschäftigung mit den Themen, mittlerweile werde ich auch hier vom Kollegen immer wieder gelobt, dass ich mich mittlerweile mit Staudenbeeten, Schattenbeet habe ich letztes Jahr angelegt. Also auch ich wachse an dem Projekt ganz persönlich, was den grünen Daumen angeht.
Jetzt wird das den Zuhörern, ja klar, wir sprechen über die IGA 2027, das ist noch lange hin und manch einer denkt jetzt wirklich nur an Bepflanzungen, dem ist aber nicht so. Wir haben also einen langen Vorlauf und der erscheint mir auch angesichts der Dinge, die da angedacht sind, sehr nötig. Also geben Sie uns vielleicht einen Einblick, wie dieser Planungsprozess läuft. Und wo Sie da gerade stehen, ist es noch sehr lange hin und man ist sozusagen entspannt oder zeichnen sich am Horizont schon bestimmte Prozesse ab, die mit Zeitdruck verbunden sind? Ich glaube da an bestimmtes Planungsrecht oder wie Flächen erworben werden, genutzt werden. Geben Sie uns einen Einblick in den aktuellen Stand, bitte.
Ja, sehr gern. Die IGA beinhaltet, wir nennen das ein Drei-Ebenen-Modell. Wir haben die 3+2 Hauptstandorte, wie Nina Frense das eben erläutert hat. Wir haben aber auch noch eine interkommunale Ebene, die Ebene Unsere Gärten genannt, mit Projekten der grünen Infrastruktur, des Städtebaus und des Tourismus. Und eine bürgerschaftliche Ebene, die Ebene Mein Garten. Gerade die ersten beiden Ebenen sind Bauebenen, also die Zukunftsgärten und die Ebene Unsere Gärten. Und jeder, der baut, ob ein Haus oder ein größeres Stadtentwicklungsprojekt oder ein grünes Projekt, weiß, dass die planerischen Vorbereitungen schon lange stattfinden müssen, bevor dann der erste Spatenstich kommt. Und in dieser Phase sind wir derzeit gerade. Die ersten Projekte werden begonnen umzusetzen, aber derzeit sind wir weitgehend noch in der Entwurfsplanung. Und auch, das ist für das Ruhrgebiet wichtig, in der Fördermittelakquise. Es sollen insgesamt etwa Projekte in einer Größenordnung von 170 Millionen Euro, das ist eine große Summe, verteilt auf das Ruhrgebiet, aber dann doch wieder auch bewältigbar. Also diese 170 Millionen Euro Bausummen sollen in städtebauliche Projekte, Tourismusprojekte und grüne Infrastrukturprojekte in den nächsten 5 Jahren umgesetzt werden. Wir haben ein enges Terminkorsett, aber ein immer noch gut zu bewältigendes.
Nun kommen wir vielleicht mehr zum Inhalt, vielleicht auch nochmal mit Bezug auf diese drei Ebenen oder auf die erste Ebene. Es gab einen Bewerbungsprozess und da steht ein Thema, ein Inhalt dahinter. Was ist es, was hat den Ausschlag gegeben, dass das Ruhrgebiet da den Zuschlag bekommen hat? Und wie sieht sozusagen das Konzept aus, was dort alles geplant wird?
Ja, also die zentrale Frage, die über unserem Projekt steht, ist ja, wie wollen wir morgen leben, in Klammern wohnen und arbeiten? Und das sind jetzt zwei Fragen. Das eine, was sicherlich auch eine große Rolle gespielt hat, Horst, vielleicht führst du dazu gleich nochmal aus, als was den Zuschlag betrifft, hat auch was mit der Dezentralität zu tun, dieser IGA. Das war nochmal sehr wichtig für die Deutsche Gartenbaugesellschaft, Bundesgartenschaugesellschaft, und hat die überzeugt am Konzept. Aber ich möchte jetzt nochmal in den Vordergrund stellen, diese zentrale Frage, also wie wollen wir morgen leben? Ich bin der festen Überzeugung, dass nach den großen Dekadenprojekten der IBA in den Ende der 80er Jahre und dann der Kulturhauptstadt 2010, das nächste große Dekadenprojekt, die internationale Gartenausstellung, das beste Projekt ist, was im Ruhrgebiet passieren kann. Weil es nämlich diesen Transformationsprozess, in dem wir uns jetzt gerade befinden, genau trifft. Es beschreibt quasi genau die Themen, nämlich Klimawandel, Klimaanpassung, neue grüne Wohnquartiere, all die Herausforderungen, denen wir uns hier im Ruhrgebiet jetzt sowieso widmen wollen und müssen. Und deswegen passt es so wunderbar in die Zeit. Und wir betrachten die internationale Gartenausstellung, das hatte ich am Anfang auch schon mal anklingen lassen, ja insbesondere nicht als eine Gartenschau, wo man sich dann, das kann man auch, sich die nächste Rosenzüchtung angucken, das soll man auch. Und auch dieses Publikum gibt es natürlich noch in 27 und das haben wir auch mit im Blick. Aber vor allem geht es uns darum, dass wir die internationale Gartenausstellung auch schon auf dem Weg dahin als eine Art Laborsituation betrachten, in der wir uns eben neuen Zukunftstrends, ob das Mobilität betrifft, ob das neue Wohnquartiere betrifft, anschauen und auch zum Beispiel neue Formen von urbaner Landwirtschaft, urbanes Gärtnern. All das sind Themen, die wir auf dem Weg dahin mit den Menschen der Region diskutieren wollen und dann eben im Jahr 27 auch in unseren großen Schaugärten zeigen wollen.
Dieser nachhaltige Aspekt der IGA war eigentlich auch der Hauptfaktor, warum wir den Zuschlag in der Bewerbung bekommen haben. Also es geht nicht nur um dieses halbe Jahr des Events, des kulturellen Events und der Gartenausstellung, sondern es geht um nachhaltige Stadtentwicklung oder nachhaltige Regionalentwicklung. Und das ist besonders positiv bei der Bundesgartenschaugesellschaft angekommen. Natürlich mit Standorten, die derzeit noch zum Teil Industriebrachen sind hier im Ruhrgebiet und die nachhaltig entwickelt werden sollen.
Stichwort nachhaltige Mobilität. Herr Fischer, was passiert denn da? Was verstehen Sie darunter?
Wir haben ja ein dezentrales Konzept bei der IGA mit Standorten im gesamten Ruhrgebiet und haben derzeit eine Mobilitätsstudie beauftragt an ein Planungsbüro hier aus der Region, was sehr versiert ist in der Mobilitätsplanung. Ein Faktor dabei wird natürlich sein, wie die drei Hauptstandorte miteinander verknüpft werden. Nach Möglichkeit am besten per ÖPNV. Aber auch, da ist der traditionell der RVR sehr stark, mit dem Thema Radverkehrsverknüpfungen. Wir haben ja so Abstände zwischen den Standorten oft von 5, 10 oder 15, 20 Kilometern. Und angesichts der E-Mobilität im Radverkehr sind das sehr gut umsetzbare Standorte und umsetzbare Verknüpfungen. Und da haben wir einen IGA-Radweg entwickelt unter dem Stichwort, der einmal quer durchs Ruhrgebiet führt, weitgehend auf vorhandenen Trassen mit kleineren Lückenschlüssen. Und der soll die Hauptstandorte der IGA miteinander verbinden und natürlich auch ein gutes Marketingprojekt für das Ruhrgebiet werden.
Also danke. Ich verstehe, es geht nicht nur um die Rosengärten. Es geht also darum, wie wir morgen, wie wir in Zukunft leben wollen. Und das Ruhrgebiet mit im Grunde schon einer Tradition der Transformation ist da sehr gut für geeignet. Vielleicht können wir zu den Zukunftsgärten etwas sagen, damit dem Hörer auch klar wird, was dort eigentlich geplant wird, in welchen Dimensionen man dort vorgeht. Sie haben so von Flächen gesprochen, über wie viele Flächen und wo sprechen wir denn eigentlich und vielleicht ein, zwei Beispiele, was dort angedacht ist.
Ich sage drei Sätze im Groben und dann würde Horst Fischer vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen. Der ist in den Wettbewerbsflächen viel, viel tiefer drin als ich. Aber es ist so, dass wir eben drei Hauptstandorte haben, Gelsenkirchen, Dortmund und Duisburg. Und wir sind mit unseren Projekten immer dort, vor allem in den Stadtteilen, die auch einen gewissen Entwicklungsbedarf haben. Das heißt, wenn wir in Dortmund sind, wir auf dem Gelände oder auf den benachbarten Grundstücken der Kokerei Hansa. Und hier ist eben der Stadtteil Huckade, den wir mit einbeziehen, bis hin dann sogar mit einer Achse zum neuen Universitätsviertel Smart Reno. Und das, was dort passiert, ist eben, dass wir quasi einen Stadtteil entwickeln, der bisher, unterentwickelt ist, aber wir versuchen hier den Stadtteil mit einzubeziehen, ein neues grünes Quartier zu entwickeln, gemeinsam dann auch noch mit Gewerbeflächen, die einem Energiecampus in Dortmund und schlagen auch noch eine Brücke zu einer ehemaligen Mülldeponie, die aber schon jetzt ein Erholungsort ist, weil auf dem Deusenberg kann man auch schon jetzt ein bisschen spazieren gehen, aber eben noch nicht so, wie wir das vorhaben, um das zu und wie wir das verbinden eben mit diesem neuen Ausstellungsgarten. Und was auch in Dortmund ganz spannend ist, ist, dass wir da jetzt ein Landschaftsbauwerk, nennt sich das dann immer so nett, ne? Aber in Wirklichkeit ist das, da ist auch was verklappt worden von der RAG irgendwann mal, ne? Kann man schon sagen. Das darf man so offen sagen. Genau. Und genau das ist ja das, womit sich die IGA eben auseinandersetzt, ne? Wir können ja diese Flächen nicht einfach unberührbar liegen lassen, so, sondern wir wollen das für die Menschen wieder zugänglich machen. Und auf diesem Landschaftsbauwerk wird eben ein Park gestaltet mit Spielplatz und allem drum und dran, der eben dann für die Menschen auch in Huckade ein ganz neues Erholungsort ist, direkt vor ihrer Haustür. Und in Duisburg und Gelsenkirchen, da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was zu ausführen, Horst.
Sehr gern. Also auch dort ehemalige Standorte, die durch Bergbau oder durch Stahl geprägt sind. Ich fange mit dem Duisburger Standort an. Das ist der Bereich des Rheinparks in Hochfeld oder direkt angrenzend zu Hochfeld. Ein ehemaliges Walzwerkgelände. Der Rheinpark, bezüglich der Zeitschiene, wird er zum Glück derzeit schon gebaut. Das ist die Frage von eben. Da haben wir etwas weniger Zeitdruck. Aber es ist ein Riesengelände, etwa 50, 60 Hektar insgesamt. 30 Hektar grüne Entwicklung, Parkentwicklung zum Rhein hin. Also es wird eine neue Lage geschaffen. Und dann eben nochmal 20, 25 Hektar städtebauliche Entwicklung durch einen Privatinvestor. Und dann noch, das ist sehr wichtig, die Verknüpfung des Stadtteils Hochfeld, wie viele hier im Ruhrgebiet wissen, ja kein einfacher Stadtteil, mit diesem neuen Quartier und vor allem auch mit dem Rhein, also mit diesem Rheinpark, mit der grünen Lage am Rhein. Das ist die Aufgabenstellung dort mit ganz vielen sozialen Themen auch, neben den ökologischen und bei dem Städtebau, bei der städtebaulichen Entwicklung auch ökonomischen Fragestellungen. Bei dem Standort ist besonders, dass vor kurzem der Initiativkreis Ruhrgebiet sich auch diesen Stadtteil als Fokus ausgesucht hat. Das zeigt, dass wir nicht falsch liegen können, und ich freue mich schon auf die Synergien mit dem Projekt des Initiativkreises, dort einen Zukunftsstadtteil sozusagen zu entwickeln oder zu begleiten.
Im Stadtteil Duisburg werden wir ja, glaube ich, im Science Center, wenn ich das richtig habe im Kopf, da werden wir eben auch insbesondere neue Technologien zeigen, dann 27, die sich mit dem Thema Klimaresilienz und anderen Themen, grünen Themen auseinandersetzen werden, weil sie auch nochmal gefragt haben, was sind so Alleinstellungsmerkmale, und was ich in Dortmund eben gerade noch ergänzen möchte zu Dortmund ist, dass da das Thema Mobilität auch eine große Rolle spielt und wir eben da jetzt schon planen, dass wir eine Mobilitätsachse von der Kokerei Hansa gegebenenfalls bis Smart Reno, das wissen wir noch nicht ganz, aber mindestens auf dem Ausstellungsgelände zeigen wollen. Und da eben geht es um solarbetriebenen Schienenverkehr. So viel darf ich vielleicht schon verraten. Und wir sind da natürlich noch, haben ja noch ein paar Jahre, um das weiterzuentwickeln. Genau.
Ja. Vielleicht noch zuletzt Gelsenkirchen. Ja. Das ist das Gelände der Buga 1997, der Nordsternpark. Allerdings nicht nur das bisherige Gelände, sondern wir schlagen jetzt eine Weiterentwicklung, einen Brückenschlag in Richtung Essen vor. Der Nordsternpark liegt direkt an der Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen und Essen. Und uns ist sehr wichtig, die entlang der Emscher eine neue Grünachse zu entwickeln, auch in Richtung eines der größten städtebaulichen Entwicklungsgebiete, die nach der IGA kommen werden, nämlich des Gebiets Freiheit Emscher. Über 1000 Hektar ehemalige Kohlenlagerflächen im Norden von Essen und im Süden von Bottrop werden umgewidmet, werden neu entwickelt. Und vorlaufend soll eben da schon, sollen Fußradwegeverbindungen, soll eine grüne Anbindung entstehen. Das ist ein Fokus dieses Projekts, auch dort nachhaltig gedacht, großräumig gedacht, mit der Nachhaltigkeitstrias, wie ich es vorhin sagte, ökonomisch, ökologisch und sozial einen Standort weiterzuentwickeln.
Ich würde gerne das Thema Flächen noch einmal aufgreifen. Wir reden hier über viele und große Flächen, auch unterschiedliche Akteure. Wie ist das, wenn Sie dort jetzt etwas planen? Kaufen Sie die Flächen oder mieten Sie die? Führen Sie unsere Zuhörer mal ein, wie dieses Prozedere ist.
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben Flächen, wo wir mit Gestattungsverträgen arbeiten, wo die Flächen der Stadt gehören und dann quasi die IGA darauf baut. Wir haben es auch genau andersrum. Wir haben Flächen, die gehören dem RVR. Da ist es dann etwas unkomplizierter. Also da gibt es ganz verschiedene Konstruktionen.
Genau. Der Kern ist eigentlich, die investiven Maßnahmen werden in der Regel entweder durch den RVR, aber vor allem auch durch die Städte entwickelt. Wir haben eine gewisse Zweiteilung und alles, was an Ausstellungsinhalten, temporären Maßnahmen obendrauf kommt, das wird durch die IGA-Gesellschaft entwickelt. Wir sagen immer so ein bisschen salopp, die Petersilie streuen wir drauf, die Grundstruktur machen die Städte oder der RVR.
Das, was das Projekt aber ausmacht oder das, was warum es so wichtig ist, dass wir natürlich das in einer Projektgesellschaft organisieren, ist, dass die Mittel, die wir vom Land aus den verschiedenen Fördertöpfen, Städtebau, grüne Infrastruktur, Tourismus ist genannt worden, erreichen, nur dadurch erreichen, dass dem Land vermittelt wird, dass es sich hier um ein regionales Projekt handelt. Und deswegen sind wir als Vermittler für das Thema Fördermittel ganz wichtig und die ganzen Gespräche eben auch mit den Bezirksregierungen zu den verschiedenen Fördermittelanträgen werden von uns begleitet und eng geführt. Und über die zweite Ebene der Internationalen Gartenausstellung, nämlich die regionale, wo auch noch etliche Projekte in der Region, Landschaftsentwicklungsprojekte nenne ich das mal, sind, haben wir noch gar nicht gesprochen. Und hier sind wir eben auch in einem sehr engen Fördermittelmanagement mit dem Land und den Bezirksregierungen beteiligt.
Dann kommen wir doch zur zweiten Ebene. Ich fasse das nochmal zusammen. Es gibt die erste Ebene mit den drei Zukunftsgärten in Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg. Es gibt diese zweite Ebene und vielleicht im Anschluss sofort die dritte Ebene, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist das sozusagen die private Ebene. Wer ist das vielleicht an einen Aufruf auch gebunden? Ja, wer kann sich da wie beteiligen? Aber zuerst mal zu der zweiten Ebene. Was machen denn Kommunen dort?
Ja. Es war von Anfang an in der Region vereinbart, dass, wenn wir so ein großes Projekt machen, dass nach Möglichkeit viele Kommunen, wenn nicht alle, aber doch sehr viele Kommunen im Ruhrgebiet sich an der IGA beteiligen sollen und auch können. Dementsprechend hat diese Machbarkeitsstudie, die vorhin genannt wurde, sich so aufgestellt, dass sie gesagt hat, wir versuchen dort nochmal investive Projekte in kleineren Dimensionen für die städtebauliche Entwicklung, für grüne Infrastruktur und auch für Tourismusprojekte im Ruhrgebiet zu akquirieren. Das ist so ähnlich zu verstehen wie das Instrument der Regionalen hier in NRW. Der ein oder andere kennt das vielleicht, wo sich eine Region aufmacht, um bestimmte Wirtschaftsentwicklungen oder eben städtebaulichen Entwicklungen nach vorn zu bringen und auch vom Land gefördert wird. Wir haben dort zum Beispiel ein Projekt im Ruhrtal, ein interkommunales Projekt, was uns sehr freut. Das Kirchturmdenken wird dadurch auch so ein bisschen nach hinten gestellt. Das ist sehr angenehm, wo sich die Städte Hattingen, Witten, Wetter, Herdecke und Hagen zusammengeschlossen haben und unter dem Begriff Perlenkette an der Ruhr unterschiedliche Themen dort bespielen. Zum Beispiel die Zeche Nachtigall soll aufgewertet werden, der Zugang, die Zufahrt zur Zeche Nachtigall optimiert werden. Die läuft ja derzeit durch so ein Wohngebiet hindurch. Ich war selbst erstaunt, dass ein solcher Standort so im Ruhrgebiet erschlossen ist, also suboptimal, muss man auch sagen, erschlossen ist. Oder wir wollen das Köppchenwerk in Herdecke nach vorn bringen, insbesondere dort auch als Tourismusprojekt, gemeinsam mit der Stiftung Industriekultur und der Stadt. Also mehrere solche Projekte, um dieses wunderbare Ruhrtal in dem Fall auch touristisch noch weiter nach vorn zu bringen über den derzeitigen Ruhrtalradweg, der allen bekannt ist, sicherlich noch hinaus.
Danke. In der Frage, vielleicht schließen wir es direkt an, ein Kommentar auch zu der dritten Ebene. Was passiert da? Was könnte jetzt schon angestoßen oder was wird jetzt schon angestoßen? Wer beteiligt sich dort?
Also Adressaten sind unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen hier im Ruhrgebiet. Wir haben jetzt schon gesprochen mit den Kleingartenverbänden, um vielleicht den ökologischsten oder schönsten oder nachhaltigsten Kleingarten oder Kleingartenverein in 2027 zu prämieren. Wir haben angesprochen, auch den Wohnungsverband, den Verband der Wohnungswirtschaft, gerade vor kurzem noch einen Termin mit Alexander Richter gehabt, der gemeinsam mit dem Gartenlandschaftsbauverband einen Wettbewerb, eine Entwicklung für die Geschosswohnbauten, also für die Freiflächen an den Geschosswohnbauten plant. Und Sie haben eben einen Aufruf angesprochen. Da sind wir, wie vorhin erläutert, noch etwas früh in der Entwicklung, aber ich kann zumindest das soweit verraten. Wir planen unter anderem einen Aufruf für Privatgärten. Es gibt dieses Thema der offenen Gartenpforte, auch hier im Ruhrgebiet schon mit unterschiedlichen Formaten. Und das soll mit einem großen Aufruf etwa Ende 22, Anfang 23 in die Region gestartet werden. Aber es wird auch noch weitere Themen geben, wie vielleicht das Thema Urban Gardening Initiativen in der Region oder vielleicht auch Kunstinitiativen, Kulturinitiativen noch mit in die IGA einzubeziehen. Da sind wir in der Konzeptentwicklung noch nicht so weit. Fest steht eigentlich schon dieser Termin Ende 22, Anfang 23, der Aufruf für die offenen Gartenpforten.
Jetzt gehe ich perspektivisch einfach mal in das Jahr 2027. Ich habe verstanden, dass es dort 6 Monate, vielleicht auch mit begleitenden Events, ganz viel passiert. Die IGA 2027 lebt dann. Und nach den 6 Monaten, wie geht das dann weiter oder wann ist das Projekt eigentlich wie fertig?
Also ich wollte zwar sagen, ich hoffe, die IGA ist nie ganz fertig, weil sie ja auch vor allem Impuls sein soll für diese Transformation, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und 27 ist vielleicht so ein bisschen dann der Höhepunkt oder der Zeitpunkt, um das zu feiern, dass wir da ein ganzes Stück weiter sind. Aber was wir ja vor allem bis dahin dann geschafft haben wollen, ist eben auch tatsächlich nachhaltig bestimmte Quartiere entwickelt zu haben. Da wird sich also einfach tatsächlich was verändert haben für die Menschen vor Ort und zwar dann auch nachhaltig. Die haben dann einfach einen neuen Park, ein anderes Quartier vor der Tür. Und ja, ich denke, das zeigt schon, dass es hier nicht darum geht, einfach mal 6 Monate lang die Korken knallen zu lassen, sondern dass wir wirklich was in der Region bewegt haben und hoffentlich auch in den Köpfen, sodass wir dann weiter auf diesem Transformationsweg hin zu einer klimaneutralen Metropole Ruhr weitergehen können.
vielleicht ergänzend noch, ein Hauptansatz war von Anfang an, das Ruhrgebiet nach außen besser zu präsentieren. Unter dem Stichwort Image-Transfer oder Image-Wandel ist die IGA auch zu verstehen. Ich bin, wie ich es vorhin erläutert habe, vor gut 20 Jahren schon mal im Ruhrgebiet gewesen, bin dann vor 8 Jahren jetzt wieder hierher gekommen. Und die Außenwahrnehmung des Ruhrgebiets ist leider noch nicht optimal. Das muss man ehrlich sagen, das zeigen auch Studien. Auch die Darstellung in solchen Städterankings oder ähnlichem sind immer relativ mager, schlecht, wie auch immer. Da wollen wir dran arbeiten, sowohl an der Infrastruktur einiges zu verbessern, aber auch schlicht das zu präsentieren, was sehr gut ist im Ruhrgebiet. Ich habe vorhin das Ruhrtal genannt. Es ist eine traumhafte Situation an ganz vielen Stellen, wenn man dort im Ruhrgebiet entlang fährt. Und niemand würde eigentlich vermuten, dass das Ruhrgebiet auch ist.
Der Seeadler ist ja jetzt das Wahrzeichen, das neue Wahrzeichen des Regionalverbandes Ruhr. Und das ist es nicht umsonst, sondern weil tatsächlich nach 200 Jahren kein Seeadler im Ruhrgebiet, der jetzt wieder hier brütet. Und das quasi darf man dann auch einmal quasi über so ein großes Projekt den Bayern und den Hamburgern erzählen, die eben tatsächlich in Teilen immer noch glauben, dass bei uns die Wäsche schwarz wird, wenn man sie raushängt. Und ich glaube, dafür ist das Projekt wunderbar geeignet. Und den wirtschaftlichen Effekt, Horst, du hast ihn jetzt noch nicht erwähnt, den darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht. Wir haben uns eine Studie in Auftrag gegeben, das ist schon ein paar Jahre her, vor 2 Jahren ungefähr, die uns eben insgesamt über diese 170 Millionen Invest, von denen Horst gesprochen hat, dann unser Durchführungshaushalt, den wir natürlich in der GmbH haben, plus so einen direkten Nachfrageimpuls aus dem Tourismus, werden uns da insgesamt 800 Millionen attestiert, die eben durch so Nachfolgeeffekte dann in die Region fließen. Und das, also insgesamt 800 Millionen, das natürlich auch nicht zu unterschätzen und sicherlich auch für die Hörer hier dieses Podcast nochmal interessant, was das eben dann sicherlich auch für einen Impuls für den Mittelstand hoffentlich geben wird.
Ich kann das aus der eigenen Erfahrung bestätigen, habe länger in Bayern, in Augsburg gelebt und das, was nördlich der Donau ist, ist schon sehr weit weg und das Ruhrgebiet hat leider nicht den gleichen Stellenwert, wie ich es als Kind des Ruhrgebiets sehe. Ich bin sehr gerne hier wieder zurückgekommen und fühle mich hier sehr wohl und es ist schön, wenn wir unsere Kultur, unser Verständnis auch Menschen näher bringen, die hier nicht wohnen. Daran angeknüpft die Frage mit dem Tourismus. Andere kleinere Dinge wie eine Landes- oder Bundesgartenausstellung müssen sich immer an den Zuschauerzahlen messen lassen. Wie steht das hier und wie ist es mit Tourismusangeboten vielleicht verknüpft?
Wir haben vor 4 Jahren nachfolgend zu der Machbarkeitsstudie eine Besucherprognose erstellen lassen. Das war natürlich auch wichtig für den Wirtschaftsplan der Gesellschaft. Wir finanzieren uns in der Gesellschaft grob gesprochen aus 3 Quellen. Das eine sind Zuschüsse aus der Region. Also wir brauchen gewisse Zuschüsse. Das ist bei anderen BUGAs ähnlich. Das sind rund 30, 35 Millionen Euro für die IGA-Gesellschaft. Aber wir brauchen auch die Zuschauer natürlich in 2027 und Besucher. Und das sind ebenfalls etwa 35 Millionen Euro durch Ticketing und dann noch ergänzendes Merchandising, Sponsoring, Verpachtung an Gastronomie und Ähnliches nochmal 10 Millionen, sodass wir insgesamt eben ein Budget in der Gesellschaft haben von 80 Millionen. Das hört sich erstmal sehr viel an. Angesichts von 3 Standorten ist es aber auch dann wieder begrenzt. Eine normale Buga hat etwa 50 Millionen an Budget, mal 3 mit Synergien, dann ist man doch dann wieder relativ knapp. Aber wir haben in der Prognose eine Besuchszahl von etwa 2,6 Millionen uns zusammenstellen lassen. In einem Worst-Case-Szenario werden es 2,1 Millionen. Im Best Case oder in einem guten Fall 3 bis 3,5 Millionen. Alles sehr konservativ gerechnet. Und wenn man weiß, dass mit drei Standorten je dann etwa 800.000, 900.000 Besucher, die aktuelle Buga in Erfurt trotz Corona 1,5 Millionen Besucher hatte, dann sind wir eigentlich, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt und können dieses Ziel auch relativ ruhig erreichen, sofern wir nicht weiter durch irgendwelche Unvorhersehbarkeiten beeinträchtigt werden. Und diese 2,6 Millionen Besucher sollen natürlich ein attraktives Ruhrgebiet erleben und nach Möglichkeit immer wieder kommen. Gerade zum Beispiel ins Wurtal, aber auch in die dann renaturierte Emscher-Zone oder auch an die Lippe.
Also die IGA 2027 findet im Ruhrgebiet statt. Jetzt haben wir ein ganz eigenes Verständnis, wir im Revier. Aber das Ruhrgebiet zeichnet sich ja durch bestimmte Dinge aus. Vielleicht erläutern Sie die Potenziale, die im Ruhrgebiet liegen und warum wir da den Zuschlag bekommen haben.
Das Spannende am Ruhrgebiet ist ja vor allem, dass wir eben eine polyzentrische Region sind, so heißt das dann immer so fachtechnisch. Das bedeutet, dass wir eben nicht wie Paris, London oder Berlin eine Megacity sind, sondern dass wir uns dann im Prinzip doch wieder auf relativ großem Raum verteilen. Und das Unglaubliche ist, und das denkt man ja gar nicht von außen, dass wir hier im Verbandsgebiet tatsächlich 73% Freiraum haben. Und im urbanen Raum, also quasi in der Kernzone des Ruhrgebiets, immer noch 53% Freiraum. Das heißt, das, was unsere Städte hier eigentlich miteinander verbindet, sind diese Grünräume, ist das Grün zwischen den Städten. Und in diesem Projekt der Internationalen Gartenausstellung geht es ja genau darum, über Radwegeverbindungen, über diese grünen Quartiere, über diese Parks und Gärten, die Städte miteinander zu verbinden. Und das ist ja ein großes Thema bei uns. Das heißt, wohinter kann sich eigentlich diese Region versammeln, vereinen? Und das hat es immer gezeigt, dass es die großen Dekadenprojekte waren. Ob bei der IBA, bei der Kulturhauptstadt, so eben jetzt auch bei der Internationalen Gartenausstellung. Hier wirken alle Städte miteinander gemeinsam zusammen für ein großes Ganzes.
Ja, jetzt sagen wir ja gerne wir im Revier und meinen das Ruhrgebiet. Das ist der Podcast des IHK Mittleres Ruhrgebiet. Von daher vielleicht noch, Sie haben Hattingen angesprochen und Witten, nördlich bei uns im Kammerbezirk, Herne und hier natürlich Bochum. Gibt es da ein, zwei Projekte, die Sie den Lesern oder den Hörern quasi schmackhaft machen können, was Sie da erwartet?
Wir hatten vorhin von den drei Hauptstandorten gesprochen und noch zwei ergänzenden auf der ersten Ebene, zwei ergänzenden Zukunftsgärten. Wir haben die sehr schöne Situation, dass auf dieser ersten Ebene der Zukunftsgärten ein Standort bereits in der Entwicklung ist, fast fertig ist. Das ist der Standort Emscherland zwischen Castrop-Rauxel und Recklinghausen gelegen. Dieser Standort war eigentlich eine Landesgartenschaubewerbung, war dann leider dort nur an der zweiten Stelle. Also anstelle von Camp Lindford in 2020 wäre es zu realisieren gewesen. Aber das Land hat dann doch auch Fördermittel in diesen Standort hineingegeben. Und die Emscher-Genossenschaft baut dort derzeit einen etwa 20, 25 Hektar großen Park, quasi auch als Signal für die neue Emscher, für die Emscher Renaturierung. Auch dieser Park wird präsentiert werden. Und wir haben noch so ein besonderes Projekt, da möchten wir noch nicht so ganz viel drüber erzählen, in Bochum. Ein sehr nachhaltiges Projekt, was sich mit der Grünzugsentwicklung im Ruhrgebiet beschäftigt. Der ein oder andere kennt vielleicht die regionalen Grünzüge, die das Ruhrgebiet durchziehen. Und da ist ein großes Projekt in Vorbereitung, auch eine nachhaltige Entwicklung dieser Grünzüge mit anzugehen. Soweit derzeit noch in einem frühen Stand. Sie merken auch da, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Und die regionalen Grünzüge im Ruhrgebiet sind sehr, sehr wichtig aus Klimaschutzgründen, Biodiversitätsgründen, aber natürlich auch als Erholungsflächen für die Menschen. Das sind so ist ein wichtiger Fokus für uns.
Herr Fischer, erstmal herzlichen Dank, Frau Frense. Ich habe jetzt schon ganz viel gelernt und bin mega neugierig, was denn da so alles passiert. Ich hoffe, unsere Zuhörer sind ebenfalls neugierig geworden und freuen sich auf das Projekt. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn man denn den weiteren Verlauf verfolgen will. Wo schaue ich danach? Wo gibt es die Informationen? Bitte eine kurze Stellung dazu.
Ja, am besten geht das natürlich über unsere Website, nämlich iga2027.ruhr. Und ungefähr ab nächstes Jahr im Sommer sind wir dann auch Social Media mäßig unterwegs, sicherlich auf Instagram und auf Facebook. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie vorbeigucken und sich anschauen, wie die weiteren Entwicklungen sind und hoffen, dass Sie mit dabei sind bei der IGA 2027.
Ja, Frau Frenze, Herr Fischer, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bin sehr neugierig und hoffe, auch unsere Zuhörer konnten etwas mitnehmen. Vielen Dank.